Und dann bin ich in diesen Park gegangen, wo ja angeblich hunderte Hunde auf mich lauern, die mich nur umbringen wollen, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, stellt eure Kameras scharf, ich gehe da jetzt rein. Kredite zu bekommen ist für Frauen in Deutschland nach wie vor wesentlich schwieriger als für Männer. Die bekommen von Banken viel weniger Kredite, also seltener. Und wenn sie sie bekommen, dann bekommen sie eine niedrigere Kreditsumme im Vergleich zu Männern. Und sie bekommen höhere Zinsen. Aber es sind natürlich trotzdem tausende Tiere da für den, ja, für diese Fußball-EM lebendig gebrannt worden, geopfert worden. Das ist für mich eine völlig klare Erkenntnis, dass man nur mit den Dingen, die man wirklich gerne macht, die man liebt, erfolgreich sein kann. Besonders wenn man selbstständig ist. Empathie und Mitgefühl mit anderen, weil das ist die Basis für unser ganzes Leben. Alles geht zurück auf Empathie, Respekt, Liebe.
Herzlich willkommen zu Vegan Erfolgreich Glücklich, dein Podcast für ein freies und selbstbestimmtes Leben im Einklang mit deinen Werten.
Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Wir haben heute eine ganz wunderbare, großartige Persönlichkeit bei uns im Podcast, nämlich eine waschechte Prinzessin. Und ich bin total ein bisschen aufgeregt tatsächlich, weil ich das ganz, ganz spannend finde und ganz toll. Und jetzt erstmal die ganz offizielle Anmoderation, denn die liebe Maya Prinzessin von Hohenzollern ist tatsächlich eine richtige Wundertüte. Sie ist nämlich eine international preisgekrönte Designerin und innovative Produktentwicklerin für nachhaltige Wohn- und Lifestyle-Produkte. Sie gilt als Pionierin des ethischen Produktdesigns, was ich persönlich unfassbar großartig finde. Und sie gestaltet als eine der ersten eine Kollektion, die komplett vegan und frei von Tierleid ist. Die Marke, da sieht man es auch im Hintergrund, für alle, die bei YouTube zugucken, genau. Die Marke Maya Prinzessin von Hohenzollern vereint modernes Design mit ethischen Werten und bietet Produkte an, die sowohl stilvoll als auch umweltfreundlich sind. Und ihr vielfältiges Portfolio umfasst Möbel, Badezimmerausstattung, Haushaltswaren, Kindermöbel, Spielzeug, Home-Dekoration, Porzellan, Haustierbedarf und dann sogar noch modulare Häuser. Ist ja echt der Wahnsinn. Und seit neuestem auch noch Stempel für das Büro, Kinder und Tattoos. Also absolut alles dabei. Ist ja echt großartig. Ihre Marke ist seit 20 Jahren international am Markt stationär und online vertreten und ihre Designkompetenz wurde international sogar mehrfach ausgezeichnet. Zum Beispiel mit dem Peter Vegan Award Homeware 2024, dem Who's Who International Award for Design. 2022 in Griechenland, dem Titel Designer of the Year 2020 in Großbritannien und dem Asia Design Award Gold in Shanghai. Also Wahnsinn. Und neben ihrer Tätigkeit als Designerin und überhaupt dem ganzen Sein als eine absolute Repräsentantin für diesen Lifestyle ist Prinzessin Maya eine engagierte Tierschützerin und widmet sich mit ihrer Stiftung der Rettung von Straßenhunden. Und so haben wir uns nämlich auch kennengelernt. Sie lebt seit etwa circa 20, nee, mit etwa 20 geretteten Tieren insgesamt. Das musst du gleich nochmal erzählen, das finde ich ja unfassbar spannend. Also 20 gerettete Tiere zusammen auf einem wunderschönen Anwesen und wurde für dieses Engagement mit den Tieren auch hochrangig mit internationalen Preisen schon geehrt. Und ihr soziales Engagement und ihre klare Haltung zu Nachhaltigkeit machen sie zu einer absolut inspirierenden Persönlichkeit, die weltweit Anerkennung findet und breite internationale Zielgruppen anspricht. Und ich finde das einfach so fantastisch. Also du bist wirklich ein absolutes Multitalent und ich freue mich einfach nur, dass du jetzt hier bist, dass du die Zeit nimmst, weil du bist ja auch viel in der ganzen Weltgeschichte unterwegs und wirkst ganz viel auch für Frauenrechte. Also da ist ja also Wahnsinn, was du alles mitbringst und ich freue mich einfach total, dass du da bist. Herzlich willkommen hier bei uns.
Ja, ganz, ganz lieben Dank. Das war mit Sicherheit die längste Anmoderation seit langem. Aber ich hoffe, die Hörer haben und Hörerinnen haben das überstanden. Aber ganz, ganz lieben Dank. Ja, aber tatsächlich ist es so, das Leben ist vielfältig, wahrscheinlich nicht nur meins. Es gibt ja viele andere Menschen, bei denen das Leben auch viele Facetten bietet. Bei mir ist es vielleicht sehr sichtbar, aber ich mache das ja auch gerne. Ich engagiere mich auch gerne für Dinge. Und ja, die Tiere sind auf jeden Fall eine Leidenschaft, die uns beide unter anderem verbindet. Und so haben wir uns kennengelernt, das stimmt.
Ja, total schön. Also richtig, richtig toll, was du alles machst. Und vor allen Dingen auch, dass du deine Sichtbarkeit und diese Reichweite natürlich auch genau für diese Dinge nutzt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und das zeichnet dich ja einfach extrem aus als Persönlichkeit. Und jetzt sitzt du hier vor mir, die dich jetzt nicht sehen können. Vielleicht, also mit Sicherheit kennt der ein oder andere dich natürlich, aber du bist ja auch eine wunderschöne Frau und das
Kann
ist.
ich übrigens nur zurückgeben. Also die, die das jetzt hier nicht sehen, ja, denn ihnen geht also auch bei der Stefanie definitiv was, ja.
Dankeschön.
Aber ja, es ist halt für mich gar nicht so verwunderlich oder sozusagen, ja, das ist, dass man seine Überzeugung, seine Lebenseinstellung, die man hat, seine Prinzipien, die man hat, auch in allen Lebensbereichen umsetzt. Für mich ist das für dich selbstverständlich, ja. Also vielleicht gibt es heute weniger Leute, die Prinzipien haben, das weiß ich nicht, aber jedenfalls, für mich ist das jetzt gar nicht so exorbitant Außergewöhnliches. Also wenn man eben eine bestimmte Auffassung hat von dem zum Beispiel, was die Tiere angeht, dass man einfach jede Form von Leben wertschätzt. Und das inkludiert bei mir eben vor allen Dingen Tiere, durch Menschen und Umwelt. Aber für mich sind Tiere und das Leben eines Tieres genauso viel wert wie das eines Menschen. Da mag Leute geben, die das anders sehen, aber für mich ist das so. Und dass ich dann eben auch Dinge gestalte, also auch die Kollektion, die Produkte, die ich entwickle, frei von Tierleid gestalte und nicht möchte, dass für die Dinge, die ich schaffe und die ich kreiere, in irgendeiner Weise Tiere ausgebeutet, missbraucht oder misshandelt oder gar getötet werden, ist selbstredend. Ich bin Veganerin, das heißt, ich liebe Tiere, aber eben nicht auf meinem Teller, ja, also Tiere sind unsere Freunde und Freunde isst man nicht. Ne? Wir kennen das. So einfach ist das. Und ja, das ist eben auch eine Botschaft, die ich vielleicht mitschicke durch die Produkte, die ich mache, dass ich das wirklich sehr konsequent durchziehe. Also wenn jetzt morgen einer kommt und sagt, wir möchten mit Ihnen gerne Pelzmantelkollektion machen und bieten Ihnen, ich weiß nicht, Summe X, ja, dann sage ich, sorry, dann bin ich leider raus aus der Nummer. Würde ich nicht machen, ja.
Ja, und das finde ich auch cool. Da ist ja eine sehr, sehr klare, straighte Haltung. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was Menschen brauchen. Eine gewisse Führung auch. Also ich glaube, viele Menschen sind sehr orientierungslos in dieser Gesellschaft. Und ich finde es so wichtig, dass da Menschen vorangehen, auch gerade Frauen. Frauen sind ja sehr empathisch, die sich aber auch natürlich eine Orientierung suchen. Und wenn es da Menschen gibt, die vorangehen, also wirklich so als Leuchttürme strahlen und sagen, es ist möglich. Und zwar jetzt nicht einfach nur, überspitze jetzt mal so mit Birkenstock-Sandalen und Müsli essen oder so, sondern halt wirklich mit Glamour und Glanz und Glitzer und mit dieser Reichweite. Das ist natürlich einfach fantastisch, wenn man solche Vorbilder wie dich hat, ne?
Man muss das halt einfach, also einfach ist das nicht, ja, das muss man klar sagen. So eine Haltung, so eine Geisteshaltung muss man sich auch leisten können, ja. Also das heißt, man muss nicht nur eine Meinung, man muss auch die Haltung dazu haben, ja. Also als ich angefangen habe, die ersten vegane Teppichkollektionen zum Beispiel auf den Markt zu bringen, ja, ich war ja die erste Designerin, die erste vegan, also zertifizierte, PETA-zertifizierte Teppichkollektion auf den Markt gebracht hat, die erste vegan zertifizierte Badarmaturenkollektion, die erste PETA-zertifizierte Kindermöbelkollektion und so weiter und so fort. Ich war immer die Erste, aber die Leute haben mich natürlich schon, und das, die Idee hatte ja schon vor über 10 Jahren, ne, als ich da mit Unternehmen gesprochen habe, die haben gedacht, ich habe nicht mehr alle Latten am Zaun, die haben gar nicht verstanden, was ich meine, ja. Und als ich das dann präsentiert habe, so auf der Messe, die erste vegane Teppichkollektion, da standen dann tatsächlich wirklich auch viele, sind sehr, meistens etwas ältere Männer, die dort Einkäufer sind bei den Unternehmen und die haben mich gefragt, ob man die Teppiche essen könnte, ne? Und also man musste bis heute eigentlich so viel erklären im Non-Food-Bereich, ja, was vegan ist. Also im Food-Bereich ist es so langsam angekommen, ja, aber es ist trotzdem immer noch unheimlich erklärungsbedürftig. Und die Leute tauchen offenbar nicht so tief in die Materie ein, weil sie sagen, ja, was ist denn an dem Teppich jetzt so schlimm? Ne? Also, dass man sagt, ja, vielleicht die Schafwolle da drin, ja, ja, das macht doch nichts. Ne? Die denken halt, das Schaf geht einmal zum Friseur und alles ist in Ordnung. Ne? Also sie wissen halt nicht die Hintergründe, woher kommt Schafwolle, dass die halt meistens aus Australien geliefert wird, die Art und Weise, wie sie dort industriell eben geschoren werden, dass das viele Schafe nicht überleben, dass das wirklich eine Tierquälerei par excellence ist, dass das nichts mit einem kurzen Friseurbesuch eines Schafes zu tun hat und so weiter. Die Leute tauchen da nicht ein. Und natürlich werden auch viele fragen, was zur Hölle ist denn an einer Bartarmatur nicht vegan? Ja, die ist ja aus Messing, absolut berechtigte Frage. Aber man muss halt auch ein bisschen in die Details schauen, Klebstoffe, Säuren, Emulgatoren, Bindemittel, Öle, Wachse, ja, das alles sind Dinge, die natürlich bei einer Produktion von vielen Produkten eine große Rolle spielen und verwendet werden. Und viele davon sind tatsächlich tierischen Ursprungs, wobei man sagen muss, es gibt fast zu allen heute schon längst Alternativen, die synthetisch hergestellt sind, die meistens sogar viel bessere Eigenschaften haben. Aber die Leute denken halt nicht drüber nach. Ne? Die sagen, oh ja, den Klebstoff, den stellen wir schon seit 30 Jahren, bei dem wird halt nicht weiter hinterfragt. Ne? Das ist einfach der Punkt. Und da steige ich halt sehr tief ein und ja, deswegen war das und ist das immer noch ein dickes, dickes, dickes Brett zu bohren. So langsam kommt der Zeitgeist mir hinterher, ja. Also, aber es ist auf jeden Fall etwas, was auch sicherlich jüngere Generationen mit umbrechen werden, diesen Markt, weil sie einfach viel mehr an solche Dinge denken, Produkte viel stärker ethisch hinterfragen. Heute ist so viel transparent, heute wird auch geschaut, ne, wo wird das produziert, ist das wirklich, ist das Kinderarbeit ein Thema, wie vielleicht auch mal die Frage, wie viele Frauen sind in diesem Unternehmen, was das herstellt, im Management Board, ja, das wäre vielleicht mal so Next Level, ja, dass man das mal auch hinterfragt, ja, und das haben viele Unternehmen noch nicht verstanden, dass die Verbraucher, Verbraucherinnen von heute da viel kritischer nachgucken. Also, dass die Ethik eines Produkts, ob das jetzt nachhaltig ist, ne, ob das jetzt die, Tierleid oder Tierwohl beinhaltet, die Arbeitsumstände, dass das heute ein wichtiger Punkt ist bei einer Kaufentscheidung.
Ja, es ist halt überall Tier drin und die Leute machen sich einfach keinen Kopf. Und ich kenne das ja auch, also bei uns zum Beispiel, das ist ja auch so, wir bieten ja auch Support an für Frauen, die sich mit ihrem eigenen Business selbstständig machen möchten, die halt eben aber die Ethik vertreten möchten, um dann trotzdem aber ein selbstbestimmtes, freies Leben zu leben. Also wir verbinden das ja auch alles und dann sagen die Leute auch immer, was ist denn ein, also wieso, was ist denn ein veganes Business oder was ist denn ein ethisches Business? Also selbst das ist dann auch wieder so, wo ich dann sage, naja, also dass du halt dir eine Unternehmensidee kreierst, wo es nur Gewinner gibt und keine Verlierer. Das ist zum Beispiel ziemlich ethisch dann, ne? Also da, das ist so erklärungsbedürftig, das ist der Wahnsinn.
Ein schönes Beispiel. Also ich komme gerade von dem deutschen Business Angel Tag, ja, der größte in Deutschland war jetzt in Mainz, 3 Tage. Da gab es auch viele Startups und junge Unternehmerinnen. Und zuvor war ich in Armenien auf einem Women Empowerment Kongress. Das war auch hochspannend, was da so passiert. Und da waren eben auch viele internationale Speaker, auch aus Saudi-Arabien und so weiter, der Prinz von Saudi-Arabien auch dabei, aber auch die First Lady von Island. Und die sind ja sehr progressiv, was Frauen, Rechte und Equal Payment und diese Sachen angeht, ne? Indem sie einfach die Lohntransparenz dort geschaffen haben in Irland, so dass jeder sieht, was man verdient. Und deswegen konnte der Gender Gap da unglaublich gut geschlossen werden. Also die sind da sehr innovativ. Und das war auch hochinteressant, ne? Und da ging es natürlich zum Beispiel auch um solche Mikrokredite, die man eben gibt in Afrika oder in Dritte Weltländern an Frauen, ne? Damit die sich ihr eigenes Business schaffen können. Aber tatsächlich ist das nicht nur ein Dritte Weltthema, auch in Deutschland und in Europa fehlt Frauen und insbesondere Gründerinnen der Zugang zu Kapital. Es gibt zwei riesengroße Hürden für Frauen im Berufsleben. Das eine heißt Kinderbetreuung,
Ja.
Kindergartenplätze wäre ein Thema, was man super easy lösen könnte, indem man einfach Betriebskindergärten schafft, dass man sagt, jedes Unternehmen ab 30 oder ab 50 Mitarbeiter, sage ich mal, ist verpflichtet, einen Betriebskindergarten zu schaffen. Das könnte man ja durchaus mit steuerlichen Anreizen auch ja, attraktiv gestalten für die Unternehmen, dass es beispielsweise absetzbar ist. Und irgendeinen Raum wird man ja, wenn man so ein großes Büro hat, für 50 Leute schon finden, wo man eben auch die Kinder betreuen kann. Und dann hätten eben Mütter und Väter, das würde übrigens auch die Väter noch viel besser in diese Rolle einbinden, den gleichen Weg zur Arbeit und könnten sich in der Mittagspause auch sehen, ja, könnten gemeinsam Mittagessen und wären auch insgesamt entspannter, wenn das Meeting mal ein bisschen länger dauert, dann weiß man, okay, das Kind ist ja im Kindergarten gut untergebracht und dann gehen wir halt eine halbe Stunde später nach Hause. Also ich glaube, dass das für alle Beteiligten eine absolute Win-Win-Situation wäre. Und ich glaube auch, dass wenn wir heute immer sagen, Fachkräftemangel, wenn Unternehmen heute Stellen ausschreiben würden, wo sie sagen, da ist Kinderbetreuung dabei, ich glaube, die könnten sich nicht retten vor Bewerbungen, ja. Und deswegen verstehe ich nicht, ich habe manchmal das Gefühl, es ist einfach nicht gewollt. Man will irgendwie auch nicht das oder will Frauen vielleicht vom Arbeitsmarkt fernhalten, weil ansonsten ist das nicht zu erklären. Früher in der DDR gab es solche Betriebskindergärten, in anderen Ländern gibt es das auch. Also ich weiß nicht, warum das so schwierig ist, das in Deutschland zu schaffen, wenn man es wollte. Und das zweite Thema neben der Kinderbetreuung, die zweite große Hürde ist eben der Zugang zu Kapital. Das sprich, Kredite zu bekommen, ist für Frauen in Deutschland nach wie vor wesentlich schwieriger als für Männer. Also es werden deutlich weniger Kredite an Frauen vergeben.
Ist das so?
Ja, das ist,
Ist mir
das
gar
ist
nicht
so.
bewusst gewesen.
Ja, definitiv. Und also die bekommen von Banken viel weniger Kredite, also seltener. Und wenn sie sie bekommen, dann bekommen sie eine niedrigere Kreditsumme im Vergleich zu Männern und sie bekommen höhere Zinsen.
Nee.
Ja. Also das ist wirklich richtig, richtig unfair an der Stelle. Und das,
Krass.
obwohl Frauen nachweislich die zuverlässigeren Zurückzahler von Krediten sind. Ja, also das fängt oft schon in der Fragestellung an. Es gibt ja auch heute so Online-Kredite, die ja so KI-generated sind, aber auch die KI ist fies, ja, was zu Frauen. Also die Fragen, die gestellt werden, Männer bekommen die Fragen gestellt. Welche Zukunftsaussichten hat die Geschäftsidee, die Sie realisieren möchten? Welche Potenziale sind da? Was sehen Sie da für Wachstumsraten in der Zukunft und so weiter? Und bei Frauen wird dann häufig gefragt, welche Risiken birgt denn Ihr Geschäft? Ja, also da fängt es schon an, ne? Und meistens ist die Kreditvergabe hängt natürlich auch damit zusammen, dass Frauen in der Regel weniger verdienen als Männer. Das heißt, da ist natürlich dann auch die Bonität entsprechend etwas niedriger, deswegen auch die Kreditsumme niedriger. Aber trotzdem muss man sagen, herrscht hier wirklich eine ganz große Ungerechtigkeit. Und wenn man eben keinen Zugang zu Kapital hat, dann ist es natürlich auch schwieriger, eine Gründerin zu werden. Und das Gleiche sehen wir ja übrigens bei den Startups auch, ja. Also weibliche Startups sind unglaublich erfolgreich, weil sie doch sehr sorgfältig auch mit dem Kapital umgehen, ja. Das ist also belegt. Da gibt es sehr viele Studien drüber. Und trotzdem ist es so, dass Frauen in den Finanzierungsrunden fast ja immer viel schlechter ausgehen oder leerer ausgehen als die Männer. Es ist schon so, dass Männer Geld an Männer geben. Also die sehen sich wahrscheinlich selbst, wenn das ältere Männer sind, die sehen sich selbst wieder als Jugendlicher oder da ist so diese Vater-Sohn-Geschichte irgendwie. Vielleicht ist es auch die Art des Geschäfts, um die es geht. Ja, wenn es irgendwas, was mit Tech zu tun hat, dann sind Männer da natürlich affiner, als wenn jetzt ein Frauen-Startup da ist, was einen tollen BH erfunden hat oder sowas. Die können damit vielleicht weniger anfangen. Also das ist aber auf jeden Fall immer noch ein sehr, sehr großes Problem, dass wir leider auch in der Startup-Szene sehen, dass sich da nicht wirklich was verändert hat.
Das finde ich total spannend, dass du sagst, dass das so ist, weil ich muss sagen, ich nehme das auch so wahr. Allerdings ist es auch so, wir sind ja nun diejenigen, die die Frauen supporten. Also wir machen ja nun das Mentoring, ne? Wir sprechen über Traumata, über Glaubenssätze, über tiefsitzende Blockaden und so weiter und so fort, die ja im Prinzip ja auch eigentlich nur in unserem Kopf sind, streng genommen. Und da merke ich aber schon, dass sich Frauen insgesamt viel, viel schwerer tun. Glaubst du, das hat was insgesamt mit dieser Rollenverteilung zu tun? Also das ist ja dieses Henne-Ei-Prinzip. Wo fängt es jetzt an? Weil ich merke halt einfach, dass gerade die Frauen diejenigen sind, die immer, ne, so Thema Imposter-Syndrom zum Beispiel, Beispiel, die immer glauben, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Das gibt's schon. Also die viel mehr an sich zweifeln als ein Mann beispielsweise. Also wenn ich jetzt in so eine Bank reinlaufen würde und sag so,
die Männer leiden eher am Dunning-Kruger-Syndrom, ja. Also ne, zur Erklärung, das ist dann auch ein Syndrom, wo Menschen sich sehr selbst überschätzen, sage ich mal, und das auch so ihrer Umfeld verklickern. Ja, das heißt, man trifft dann sehr häufig einen Mann in einer Führungsetage, der in etwas zu großen Schuhen steckt, um das mal freundlich auszudrücken. Und das ist dann das Gegenteil davon. Bei Frauen ist es dann vielleicht auch so, dass sie sich das nicht zutrauen. Aber ehrlich gesagt, manchmal halte ich das auch so ein bisschen noch so für so eine Ausrede, dass es immer heißt, ja, die Frauen, die müssten halt einfach besser ihre Position vertreten oder sie müssten halt mehr für ihre bessere Bezahlung kämpfen. Und die sind halt, die kommunizieren das nicht, die sind zu schüchtern, die trauen sich das nicht, die sagen das nicht und so weiter. Also ganz ehrlich, es mag sein, dass es solche Frauen natürlich auch gibt, aber ich kenne ganz viele Frauen, die nicht so sind, ne? Die sehr wohl ihren Standpunkt vertreten können, die das klar kommunizieren, die wissen, was sie wert sind und die diese Wertschätzung auch einfordern. Also das kann ich jetzt nicht unterschreiben, dass das jetzt immer nur daran liegen würde, dass Frauen da einfach zu klein laut sind und sich nicht aus ihrer Komfortzone herauswagen würden. Also das, ich glaube, dass das früher mehr war. Ich glaube, heute ist da auch ein anderes Selbstbewusstsein bei Frauen da.
Also es ist auf jeden Fall ein Wandel spürbar, das merke ich schon. Sonst würden die Leute ja gar nicht bei uns andocken und mit uns zusammenarbeiten wollen. Das merke ich schon, da ist natürlich ein Streben nach mehr. So, ne? Was kommt da jetzt noch? Also die Kinder sind aus dem Gröbsten raus und dann geht's halt los, dass die Leute dann anfangen, sich zu hinterfragen. Ne? Was habe ich mit meinem Leben gemacht? Was habe ich noch vor? War es das jetzt? Was kommt jetzt noch? Und so. Und gerade bei Frauen, da ist ja auch so eine ganz große Kreativität, auch so dieses Empfangen überhaupt, ne, von Ideen. Und ich will das, ganz viele sind multi interessiert, also gar nicht so geradlinig, sondern wirklich eigentlich eher so, oh, ich weiß gar nicht so, ich habe so viele Geschenke zu geben. Und da ist natürlich auch wieder so eine Überforderung, ne? Also das ist das, was ich halt immer wieder wahrnehme.
Also ja, klar, ne? Also Talent ist eine Verpflichtung, sagt man immer, aber man muss mit irgendwas anfangen und vor allen Dingen nicht immer nur reden und überlegen und könnte nicht, sondern einfach mal machen. Könnte ja gut werden.
Richtig.
Und deswegen einfach auch ja, möchte die Angst vorm Scheitern auch nicht haben. Einfach mal was wagen. Ja, wenn man einfach sagt, okay, also das ist, glaube ich, so ein Thema. In Deutschland gibt es keine Kultur des Scheiterns. Ja, das ist zum Beispiel was, das finde ich so genial an Elon Musk beispielsweise. Ja, der lacht sich darüber scheckig, dass man in Deutschland oder in Europa die ESA hat, ja, die Europäische Raumfahrtzentrale, und die da 30 Jahre rechnen, machen, tun und überlegen, bis sie dann alle 100 Jahre mal eine Rakete in die Luft fliegen lassen, ne? Und wiederum die Europäer lachen sich tot, weil der irgendwie 20 Raketen hochschickt und dann lachen die sich, ach guck mal, die ist wieder abgestürzt, ha ha ha. Der sagt aber, pass mal auf, ich schicke die jetzt in die Luft, ich weiß, dass die abstürzen wird, aber aus dem Absturz lerne ich so viel und so schnell, dann baue ich die nächste, dann mache ich diesen Fehler schon besser und finde eine Lösung dafür und dann schaue ich, wie weit ich mit der nächsten komme. Ja, also der macht mit dieser Try-and-Error-Methode, das macht er ja ganz bewusst, ja, und sagt, ja, macht der nächste, ist ja halt abgestürzt. Aber jetzt weiß ich, was ich besser machen muss. Wir haben daraus so viele Daten gewonnen und so viele Erkenntnisse. Wenn ich dafür jetzt 30 Jahre irgendwie eine Theorien durchspielen müsste, das dauert mir viel zu lange, ja. Also das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und ich wünsche mir manchmal, dass das in Deutschland auch mehr Einzug hält, dass jemand mal ein Geschäft aufmacht und dann geht man vielleicht mit Elan rein. Vielleicht funktioniert's nicht. Okay, dann hat's halt nicht funktioniert. So what? Ja, dann machen wir eine andere Idee oder machen's besser oder machen's neu oder machen's ein bisschen anders. Ja, was ist denn da dran schlimm? Also es würde ja gar keine Erfindung auf der Welt stattfinden und gar keine Verbesserung, wenn man diese Erfahrung nicht machen würde, dass man auch scheitert, ja. Deswegen finde ich das in Deutschland so schlimm, dass die Leute immer sagen, oh, guck mal, und da hat's aber nicht geklappt und die sind jetzt und hier gescheitert und dazu gemacht. Also das finde ich, das müsste irgendwie mal ein bisschen eine Wandel erfahren.
Ja. Ja, definitiv. Also und deswegen, da braucht es ja jeder Einzelne letztendlich, die losmarschiert und einfach sagt, ich probiere es einfach mal aus. Und was wir auch unseren Leuten immer sagen, schau einfach, dass du ein schönes Leben hast. Also guck doch einfach mal, was du machen kannst, was dir Spaß macht, was dir Freude bereitet. und sieh zu, dass du mit allem, was du tust, einfach eine gute Zeit hast. Dann bist du eh erfolgreich. Also es ist ja nicht immer nur das Geld. Also viele hängen sich ja dann auch an irgendwelchen Zahlen auf. Natürlich brauchst du Geld, um Dinge in der Welt zu bewegen. Das ist ganz klar. Aber es geht ja auch darum, wie fühlst du dich die ganze Zeit dabei? Fühlst du dich erfüllt? Hast du das Gefühl, du trägst einen Teil dazu bei? Du hinterlässt was? Also das sind ja auch alles Dinge, die so wichtig und wertvoll sind, ne?
Ist für mich gar keine Frage. Also ich würde nie etwas arbeiten, für das ich nicht mit Leib und Seele brennen würde. Also das ist für mich eine völlig klare Erkenntnis, dass man nur mit den Dingen, die man wirklich gerne macht, die man liebt, erfolgreich sein kann. Besonders wenn man selbstständig ist, ja, dann ist das so. Also man kann nichts machen, wo man sagt, da eigentlich bin ich das nicht. Das ist eigentlich gegen meine Überzeugung oder gegen meine Talente. Ich mache das jetzt oder so. Das wird nichts. Also man muss für das, was man macht, besonders eben als selbstständige Unternehmerin, wo man ja mit 2000% jeden Tag am Start stehen muss, wenn man dafür nicht brennt und dafür nicht die Leidenschaft hat, dann wird das nichts. Also dann besser angestellt sein und jeden Tag dahin traben und sagen, okay, ja, aber mit dieser Einstellung kann man nicht erfolgreich werden.
Ist es so, ja, das ist genau das. Und das Schöne ist ja dann auch, es fühlt sich dann ja auch, wenn man mit dieser Leidenschaft dabei ist, ja auch eigentlich total einfach an. Es ist ja auch leicht dann, ne? Es ist dann, wenn man so zurückguckt, so ein Spaziergang.
Ja, für mich ist das auch ganz seltsam, wenn ich das immer lese, auch so auf LinkedIn, das ist ja immer so ein Riesenthema, ja, unsere Work-Life-Balance und das muss man ja auch trennen und so weiter. Und so. Ich sage dir ganz ehrlich, nein, ich möchte mein Geschäft nicht trennen von meinem Leben, weil es gehört zu meinem Leben. Das, was ich tue, das lebe ich. Das, was ich lebe, das liebe ich. Ja, das ist gar nicht zu trennen, was natürlich nicht heißt, dass man mal auch seine Pausen hat. Aber trotzdem, wir wissen das ja, frei Frauen, der Kopf rattert ja immer, ne? Aber eigentlich, warum muss man das trennen? Sehe ich gar keine Notwendigkeit dafür, wenn man es gerne macht, wenn man es mit Leidenschaft macht.
Ja, ich glaube, das kommt echt noch von diesem, der Job ist eigentlich irgendwie nicht das, was uns gefällt.
Man hält genau, ist irgendwie dein Feind. Das ist irgendwie genau. Und von Leuten, die einen Job machen, den sie eigentlich nicht lieben. Und von denen kommt das. Aber also für mich ist das eine ganz komische.
Ja. Ja, ich finde es auch großartig. Also wie schön es ist, dass du mit einem Hobby irgendwie Geld verdienen kannst. Also wie kannst du halt mit der Idee für eine bessere Welt oder das, was dich wirklich bewegt, was dich berührt, wie kannst du das monetarisieren? Also finde einen Weg, werd kreativ. Es gibt ja immer Wege. Das ist ja das Schöne. Das ist ja ganz spannend. Und das ist ja auch so ein Riesenabenteuer letztendlich, wenn man das mal so genauer betrachtet.
Ja, vor allen Dingen war es ja letztendlich für junge Generationen heute nie einfacher als jetzt. Ja, also das heißt, man kann so viel online recherchieren. Ne? Früher ist man in die Bibliothek gerannt und musste 3000 Bücher lesen, um irgendwelche Informationen zu recherchieren. Ja, heute fragt man einmal irgendwie ChatGPT oder schmeißt das Internet an und dann weiß man das. Ja, man hat heute so viele Plattformen, um auf sich aufmerksam zu machen. Man hat heute so viel Support. Ja, es gab ja früher überhaupt nichts für Frauen. Es gab keinen Support für Frauen im Business. Gar nichts. Einfach null. Ja. Und deswegen war dann halt die Devise, dass man sich sein Business aufbauen muss mit den Steinen, die man in den Weg gelegt bekommen hat. Ne?
Ja. Ich habe letztens so einen schönen Spruch gehört. Jeder Stein, der nach dir geschmissen wird, den nimmst du als Baustein für dein Imperium. Ja. Oder irgendwie so. Ne? Damit baust du dein Imperium.
Also heute ist da ja schon sehr viel. Da muss man sagen, es gibt Frauenförderprogramme, es gibt Frauenwirtschaftsclubs und solche Sachen. Das war ja vor 20 Jahren undenkbar, ja. Und insofern ist das heute auch, glaube ich, viel einfacher. Man hat ja auch, man sieht es ja auch im Social Media Bereich und so weiter, wie viele Menschen, die in irgendeiner Form kreativ sind oder verrückt kreativ sind, dort ihr Geschäft auch gefunden haben und dort sehr erfolgreich sind. Das wäre ja auch früher gar nicht möglich gewesen, ja.
Ja. Und jetzt muss ich dich nochmal was fragen, Maja. Du bist ja, also einfach nochmal, weil ich das einfach wirklich spannend finde. Und wahrscheinlich wirst du das häufig gefragt, aber mich interessiert es einfach und ich glaube einfach auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Du bist ja nun mal jetzt eine Prinzessin. Und jetzt würde mich das mal interessieren, die kleine Prinzessin Maja, als das mal so alles angefangen hat, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen mit den Tieren, mit der Ethik? Also wie kam das? War das immer schon etwas, wo du sagst, es hat in mir drin gesteckt und jetzt bricht es aus mir raus? Und ich kann es verleben? Oder wie fing das an?
Also, ja, also ich war definitiv schon immer tierlieb. Ich bin mit Tieren aufgewachsen. Und das ist mit Sicherheit die beste Erfahrung, die man Kindern mitgeben kann, mit Tieren aufzuwachsen Und es ist mit Sicherheit auch die beste Form des Tierschutzes, wenn man diese Bildung und diese Empathie gleich mitgibt, ja, auf den Lebensweg. Und ich habe das nie sehen können, dass es Tieren irgendwie schlecht geht. Also ich habe als Kind schon alles irgendwie immer mitgenommen, gerettet, was irgendwie Not war. Aber besonders oder aktiv in den Tierschutz eingestiegen bin ich tatsächlich, als ich nach Spanien gezogen bin, als dort eben diese ganzen Straßenhunde, damals waren die auch immer noch hortenweise an Stränden lang gerannt oder man hat sie wirklich im Straßenbild sehr, sehr viel gesehen und natürlich ist man dann los, ne, und hat dann eingekauft und Knochen und Fleisch und Futter und alles und hat die irgendwie gefüttert, man hat verletzte Hunde aufgenommen. Also so fing das bei mir an und ja, mein Haus sah manchmal mehr aus wie ein Hundelazarett als mein Haus, ja, also man fragt dann natürlich irgendwann auch, also das sind ja die Folgen, die man dann bekämpft, ne? Das ist zwar notwendig, aber man sieht natürlich auch, dass das ein ewiger Kreislauf ist, ne? Du nimmst immer von der Straße, du nimmst immer von der Straße, es scheint nie aufzuhören, dass man irgendwann fragt, woher kommt das denn, ne? Dass man an die Ursachen geht, um das Problem wirklich mal zu lösen. Und so bin ich tatsächlich aktiv in den Tierschutz eingestiegen. Das ist also jetzt gut und gerne 20 Jahre her. Und habe dann eben hinterfragt, woher kommt das? Warum behandeln Menschen Tiere so? Gibt es Muster? Sind das bestimmte Länder, in denen das besonders ist? Warum ist das so? Und wie kann ich es vor allen Dingen abstellen und ändern? Ne? Und da ist natürlich das Erste erstmal auf das Problem wirklich aufmerksam zu machen. Ne? Das gibt dem Grauen ein Gesicht, ja, alter journalistischer Grundsatz, dass man das erstmal bekannt macht, dass man da auch mal Hintergründe zu bringen, dass man dann, viele Leute wussten ja auch gar nicht, dass Ferreras oder andere, dass das Tiertötungsstationen sind in Spanien. Ne? Die hatten, das ist ein schickes Tierheim, so wie in Deutschland. Die wissen gar nicht, dass es eben solche Tiertötungsstationen gibt, auch in Rumänien oder in vielen anderen Ländern ja auch. Und das muss man aufmerksam machen. Dann muss man schauen, ja, wie finanzieren die sich? Wer bringt die da hin, die Hunde? Wer ist da im Hintergrund? Welche Strukturen gibt es da? Wer verdient da dran möglicherweise? Und das habe ich eben in den letzten 20 Jahren ganz aktiv betrieben und war auch im Europaparlament, habe im Europaparlament auch gesprochen und habe versucht, auch immer mit den Waffen unserer Gegner auch zurückzuschlagen. Beispielsweise in Rumänien war das ja auch immer so, dass sie gesagt haben, ist aber auch eine Argumentation in anderen Ländern, wir müssen Straßenhunde umbringen, weil sie fressen die Kinder. Sie greifen die Kinder an, ja. Was natürlich total idiotisch ist, ja. Das stimmt gar nicht, ne? Und das war aber immer ein Argument für Politiker, um das zu rechtfertigen, einen Hundemord zu rechtfertigen. Und daraufhin habe ich mit den Kindern in Rumänien, die haben ihre Straßenhunde geliebt. Da gab es auf dem Weg zur Schule, hatten die immer so ihre Straßenhunde, denen haben die auch immer die Brötchen gefüttert und die hatten sogar Namen und so weiter. Und die waren entsetzt darüber, als die dann gehört haben, oh, die sollen jetzt umgebracht werden. Und dann habe ich eine Aktion gemacht mit, es waren fast 200 Kinder in Rumänien, die haben dann so Briefe geschrieben und dann waren so ihre Bilder von den Straßenhunden, also ihre Schulstraßenhunde drauf und dann haben sie quasi geschrieben, wir möchten nicht, dass die umgebracht werden. Und dann bin ich zur Abstimmung ins Parlament gestürmt an dem Tag, als diese Abstimmung war in Bukarest, in diesem großen, ja, Ceausescus Palast heißt es ja, dieser große Kongress. Gebäude und bin ich mit den Kindern rein während der Abstimmung.
Wow.
Ja, und da hat mich Traian Băsescu war damals der Präsident, ja, der war ein absoluter Tierhasser. Und ich habe die Tür da aufgemacht, ne, also das muss man sich wie so ein Theater vorstellen, mit so Rängen, ja, wo auch die ganzen Fernsehkameras sind und so weiter. Und die Tür ging auf, der hat natürlich mich wütend angeguckt, als er mich da gesehen hat, ne? Und dann kamen aber die ganzen Kinder rein. Da konnte er natürlich jetzt nicht mehr so wütend sein. Da habe ich gesagt, ja, entschuldigen Sie die kleine Unterbrechung da, aber es gibt hier Kinder, rumänische Kinder, die haben ihm was zu sagen.
Wow.
Dann haben die Kinder gesagt, so, wir möchten nicht, dass die Straßenhunde umgebracht werden. Und wir haben jeder ihre Briefe, 200 Briefe übergeben, ja. Also ich hatte die ganze Nacht Briefe gerollt und geschrieben. Das haben wir denen dann übergeben. Da waren die natürlich erstmal komplett baff. Also wir haben, heute würde man sagen, es war ein Flashmob. Wir haben also diese ganze Abstimmung gecrashed, ja, und haben einfach mal gesagt, dieses Argument zieht nicht. Also wir haben das einfach entkräftet, ne? Und das Gleiche habe ich auch immer medial gemacht, wenn es hieß, ja, die Straßenhunde sind ja so gefährlich und deswegen müssen wir die umbringen, die überfallen die Leute im Park. Ja, da wäre so ein Park in Rumänien, da kann man nicht hingehen, in Bukarest, da wird man quasi angefallen, ja. Da habe ich gesagt, okay. Lass uns in den Park gehen. Holt euer Kamerateam, die letzten Bilder von mir. Lass uns in den Park gehen. Und dann bin ich in diesen Park gegangen, wo ja angeblich hunderte Hunde auf mich lauern, die mich nur umbringen wollen, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, stellt eure Kameras scharf, ich gehe da jetzt rein. Und dann bin ich in diesen Park gegangen, da kamen vielleicht so 30, 35 Hunde auf mich zu, ne, aber alle, ja, und ich wusste gar nicht, welchen ich zuerst streicheln sollte. Und dann habe ich gesagt, okay, und das sind die angeblichen Monster?
Oh, also richtig
Also
ganz.
das sind halt einfach Bilder gewesen, ne? Also das habe ich in der Ukraine auch gemacht bei der Fußball-EM 2011. Da hat man 12, da hat man ja auch die Straßenhunde lebendig verbrannt in fahrenden Krematorien. Ja, die
Nein,
nannte man ja
ganz schön.
Rolling Auschwitz, ja. Und das fand ich halt ganz, ganz schlimm, weil da im Namen des Sports, ne, der Sport, der sonst immer keine macht, den Drogen für Toleranz, ne, und so ganz groß die Moralkeule schwingt und immer den Anspruch erhebt, er wäre ja so wichtig für Integration und für all das, ja, Fußball. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, und diese Werte sehen wir jetzt. Jetzt werden hier für eine Fußball-Europameisterschaft Hunderte, tausende Hunde, unschuldige Hunde, lebendig verbrannt. Das sind also die wirklichen Werte, für die Fußball steht, ja. Und
Krank, das ist richtig krank.
ganz, ganz schlimm. Und da habe ich ja auch eine große Pressekonferenz gemacht, bin da hingefahren, habe eine Riesenpetition gemacht und. Also haben das auch bekannt gemacht, diese Bilder. Und da muss ich auch sagen, da gab es, ich habe sämtliche Fußballvereine der Bundesliga angeschrieben, darüber informiert, was so passiert, haben gesagt, das kann doch gar nicht in eurem Interesse sein. Das hat wieder was mit Sport zu tun und auch menschlich. Ihr habt ja vielleicht auch Hunde, das kann doch eigentlich auch als Spieler nicht in eurem Ding sein. Aber was soll ich sagen? Da gab es eigentlich keinen, der seine Stimme erhoben hat. Also erst als das
Ei.
überall war, in den Medien, ne, und das quasi nicht mehr zu stoppen war, gab es dann so ein paar, die gesagt haben, ja, finden wir nicht gut und so weiter. Ne? Aber der Tenor war doch, ja, wir wollen doch da jetzt spielen, wir haben doch da so lange trainiert und so weiter. Also das Geld, muss man sagen, hat da einfach die
Das ist
Überhand.
krass. Das ist echt krass und bitter. Ich dachte, jetzt kommt da eine ähnliche Story tatsächlich, aber das ist normalerweise müssten die sich ja dahinstellen und sagen, sorry, dann sind wir raus. Also das ist ja
Habe ich auch gedacht, aber ja, da sieht man halt einfach, was bezahltes Sponsoring ist, ne? Und was die wirklichen Werte sind. Also ich war da auch extrem enttäuscht drüber, hätte das auch so nicht gedacht. Aber wie gesagt, es gibt eben Dinge, die schreibt man auf sein T-Shirt und Parolen, vor die man sich stellt, vor eine Pressewand. Aber was halt wirklich gelebt wird, ist halt eine andere Frage, ne?
krass. Und aber hat das denn jetzt stattgefunden? Also diese Massenverbrennung da.
Ja, die hatte dann da stattgefunden und wir haben das versucht dann zu stoppen. Es wurde dann auch gestoppt, aber es sind natürlich trotzdem tausende Tiere da für den ja für diese Fußball-EM lebendig gebrannt worden, geopfert worden. Das hieß dann immer, dass die Straßen gesäubert werden müssten. Ne? Dann habe ich gesagt, dann habe ich auf einer Pressekonferenz dort in Kiew gesagt, ja, okay, habe ich jetzt verstanden, die Straßen müssen gesäubert werden. Da gibt es ja auch Bettler, Prostituierte und Kinder. Wann werden die denn eigentlich euthanasiert? Wann sammelt ihr die denn ein? Weil die Straßen müssen ja gesäubert werden. Also einfach, um den Leuten das mal als Spiegel so vorzuhalten, wie krank das ist. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was in vielen Ländern so verbreitet ist und man muss das einfach wirklich bekannt machen. Ich bin, wie gesagt, durch die Ukraine gereist. Ich habe jeden Straßenhund auf der Straße umarmt, geküsst, angehalten. Das war ein Riesenskandal. Ging durch die Medien, Prinzessin küsst Straßenhunde. Das konnten die gar nicht fassen, ja. Aber das sind natürlich Bilder gewesen, die auch dieses Narrativ von Straßenhunde sind so gefährlich. Sie fallen jeden an, sie fressen die Kinder morgens zum Frühstück gebrochen haben. Aber jeder, der gesehen hat, dass ich jeden Wildfremden, egal welchen Straßenhund, egal wie groß der war, egal wie der aussah, der auf mich zukam und ich den geherzt habe, ja, diese Bilder haben ja viel mehr gesprochen, als was man an bösen Lügen schreiben kann.
Also die gleichen Argumente werden jetzt ja auch aufgefahren für die Türkei, ne?
Immer dasselbe. Immer. Ja, ist genauso wie mit den Tauben. Wir hatten das ja auch in Limburg. Ist ja auch so eine idiotische Argumentation. Tauben, müssen getötet werden. Sie würden gefährliche Krankheiten übertragen und so weiter. Das stimmt gar nicht. Wenn man mal nachschaut, Tauben übertragen genauso wenig oder viele Krankheiten auf Menschen wie andere Tiere auch. Also es gibt keine spezifische Krankheit, die von Tauben ausgeht, die auf Menschen übertragbar wäre. Ich weiß gar nicht, wo dieser Unsinn herkommt, ja. Und
Also,
dass
ja.
man einfach, und man kann ja nicht sagen, also die Tauben plagen, wenn man das so nennen will, kommt ja auch darum, dass es von Züchtern, von irgendwelchen Brieftauben-Fans und so gekommen ist, die die Tauben einfach haben fliegen lassen oder nicht wieder eingefangen haben. Also dadurch sind die ja erstmal zu wilden Tauben geworden. Und das Zweite ist, baut doch einfach mal gescheite Futterstellen für die Tauben auf, die nämlich auch mit Körnern und mit adäquatem Futter versehen sind. Und dann haben die Tauben auch nicht diesen Durchfall, der ja überall so störend erfunden wird, der entsteht ja nur, weil die sich eben von alten Fischbrötchen, Pommes und Zuckerwatteresten ernähren, weil sie nichts anderes finden. Wenn man aber jetzt Taubenschläge hätte, die man eben mit richtigem Futter versieht, dann haben die auch nicht diesen Durchfall, ne? Und dann würde es denen auch viel besser gehen. Dann könnte man die Population auch viel besser kontrollieren.
Ja, es ist krass. Also es sind so viele Dinge, wo so viel Unverständnis noch ist und so viel Absurditäten einfach passieren, dass ja, es ist mir einfach ein Unverständnis. Also es ja, ist schon sehr krass. Jetzt ist es so, dass du ja sehr, sehr viel machst im Bereich Straßenhunde und bist ja da auch wirklich all in, ne? Also du hast ja jetzt auch zu Hause bei dir die ganzen Hunde, Pferd haben wir jetzt gehört, oder hast du mir vorhin noch erzählt. Also da sind ja ganz viele Tiere, die auch bei dir zu Hause einfach leben, Ziegen und ich stelle mir das jetzt so vor, kannst du vielleicht noch mal so ein Bild malen, wie du da jetzt in deinem Anwesen sitzt, in deinem Gala-Outfit, so kurz vor der Abreise und gehst noch mal die Ziegen füttern und die Hunde alle um dich rum und das Pferd wiehert oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, genau so sieht es aus. Ne? Also ja, muss ich natürlich auch jeden Tag versorgen. Ne? Die werden also Katzen füttern. Also ich habe 7 Katzen, ich habe 6 Hunde, einen Wolf, 7 Ziegen und ein Pferd, was ich hier versorge. Und ja, die wollen natürlich immer alle entsprechend gefüttert werden, gestreichelt werden, medizinisch auch versorgt werden. Und muss auch dazu sagen, dass ich hier natürlich, es sind alles gerettete Tiere, und darunter sind natürlich auch in den ganzen letzten Jahren auch immer wieder alte Tiere gewesen, auch Blinde, Dreibeinige, also alles, was man sich so, Einäugige, alles, was man sich so vorstellen kann und die natürlich auch eine besondere, oder Hunde, die Krebserkrankungen haben oder die infolge ihrer Misshandlungen sehr, sehr schwer verletzt waren. Und die müssen also auch medizinisch entsprechend versorgt werden. Also aus mir ist auch eine ganz patente Krankenschwester in den letzten 20 Jahren geworden. Also was Spritzen angeht oder Infusionen legen und solche Sachen, das mache ich auf jeden Fall auch alles. Und ja, gehört auch dazu.
Also das machst du auch alles neben deinem ganzen, ich sag mal jetzt fast Weltengagement. Für Frauen, für Tiere, international und dann noch zu Hause. Das ist ein Wahnsinnsprojekt. Inwieweit wirst du unterstützt?
Also ich habe jetzt hier keine Heerschar von Helfern, die jetzt irgendwie die Tiere, also keine Tiernannies, ja, die jetzt hier sich um die Tiere versorgen, ist organisatorisch auch wirklich immer schwierig. Ich kann auch nicht, ich fahre auch nicht irgendwie in Urlaub großartig oder so, weil ich wegen den Tieren auch nicht wegkomme, weil die Betreuung einfach schwierig ist. Na, man findet eben auch kaum jemanden, der sagt, okay, ich passe mal kurz auf 20 Tiere auf und die das handeln können. Na, wenn man vielleicht jetzt einen Hund hätte oder zwei, dann wäre das vielleicht noch möglich. Aber bei der Vielzahl der Tiere ist das schon schwieriger. Und ich habe auch einen Wolf und so. Das sind natürlich auch Dinge, wo jetzt nicht so viele, manche Leute sich auch nicht reintrauen. Ja, also insofern, ja, aber wenn man A sagt, muss man B sagen. Ne? Deswegen ist das halt.
Ja, das ist total krass. Du hattest das mit dem Wolf ja auch schon im Vorgespräch kurz erwähnt, aber vielleicht nochmal. Also das ist jetzt ein richtiger Wolf. Also wie man sich das so vorstellt aus dem Märchen.
Also es ist ein schwarzer Timberwolf. Er hat einen Akita mit drin, also er hat einen kleinen Mixeinschlag drin. Er ist aber ein High Content. Also man sagt ja bei den Hybriden, dass es Low, Mid und High Content gibt. Also das ist der Anteil, wie viel Wolfanteil sozusagen ist da drin, ja. Und Ja, es sollte auch, den haben sich irgendwelche Menschen mal als Welpen zugelegt und dann haben sie ihn überhaupt nicht sozialisiert, gar nicht mit ihm jemals gearbeitet. Der ist nie Gassi gegangen, der hat nie andere Tiere getroffen und dann wurde er irgendwie ungemütlich zu Hause und ziemlich groß und dann haben sie gesagt, okay, der muss jetzt eingeschläfert werden und dann wollten die den, obwohl der 2 Jahre alt war, erst und völlig gesund, einfach töten lassen. Und da waren eben Freunde von mir, die waren Tierschützer, die haben das mitbekommen, sind dahin, haben den geholt. Der Arzt war quasi schon da, er lag schon in Narkose.
Oh mein Gott.
Haben den da weggeholt und dann war halt die Frage, wohin damit? Und ja.
Das ist ja unglaublich. Ja,
So
das
kam es.
krass. Also so kann man zum Wolf kommen, ne? Es ist unglaublich, was das für Storys sind und wie
Ja,
krass.
da muss man natürlich bei so einem Tier, da muss man natürlich extrem aufpassen, weil da gibt es natürlich viele falsche Hände, die so einen lieben gerne hätten, ne? Also die würden sich da drum reißen, weil man die natürlich auch, ne, die sind natürlich sehr imposant, sage ich mal. Ne? Man könnte die auch mit Sicherheit für andere Dinge missbrauchen und scharf machen und so weiter. Also das wäre, also da muss man, ich habe den auch sofort kastrieren lassen, weil, ne, also da haben so viele über den Zaun geguckt und waren interessiert, ne? Also das,
Es
also
ist auch
ich, wenn man
krass.
mal guckt, wie solche gehandelt werden, das, unglaublich, Welpen für 4.000 Euro und so weiter, das ist unglaublich. Aber
Wahnsinn.
das sind halt meistens, wie gesagt, die falschen Leute.
Ja, aber krass. Also ich finde es wirklich sehr beeindruckend, wie konsequent du da bist, wie du dich da dieser ganzen Thematik auch persönlich wirklich annimmst. Es ist ja eine Sache, was man ja auch immer wieder hört, dass Menschen, die halt auch Einfluss haben oder auch Geld haben, dass sie zum Beispiel viel spenden, also dass sie es so lösen. Aber du hängst dich da ja auch wirklich komplett rein, so. Und das ist natürlich
Ja gut, aber das ist jetzt auch wie, wenn man Kinder hat oder so, ne, da muss man sich ja auch drum kümmern und das weiß man und das, ja, vielleicht gibt es auch Leute, die ein Kind irgendwie bekommen und das dann irgendwie total den Nannys übergeben. Das mag es vielleicht im Einzelfall auch geben, aber ich glaube, die meisten sind ja da auch fürsorgliche Eltern mit allem, was da dazu gehört, von schlaflosen Nächten und vollen Windeln und vollgegritzelten Wänden, das gehört einem auch dazu. Und genauso ist es ja auch, wenn man sich für ein Tier entscheidet, das ist ein Familienmitglied und es bedarf der gleichen Fürsorge, der gleichen Liebe und Betreuung und Zuwendung, eben auch mit allem, was dazu gehört. Und da gehört eben auch Ziegenstall ausmisten dazu und dazu gehört eben ja auch eben alles, was mit Tierversorgung zu tun hat, inklusive natürlich auch die Haufen im Garten morgens einzusammeln. Ja, das muss man halt auch machen, ne?
Ja, es ist super krass. Also bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, eine letzte Frage habe ich dann noch mal, was das angeht. Wie machst du das? Also was bringst du mit, dass du das so alles? Also ich glaube, wenn der eine oder andere jetzt hier zuhört, der sagt so, oh mein Gott, wie krass, so was ist das für eine Frau. Aber wie machst du das? Was braucht's dafür? Dieses Auftreten, diese Präsenz, also all das.
Also ich glaube, es braucht einfach den Willen, was zu tun, die Leidenschaft und die Energie dafür und den Mut, das durchzusetzen.
Ja.
Ach ja, und Angst sollte man vielleicht auch nicht haben.
Oder es trotzdem machen, trotz Angst.
Ja. Also sich einfach mal was zutrauen, einfach mal was machen, nicht immer in Komfortzonen hängen. Ich muss jeden Tag aus meiner Komfortzone rausgehen. Um die Ecke denken, nicht immer in Schubladen denken, Menschen nicht in Schubladen stecken, einfach mal wirklich weltoffen sein. Das ist etwas, was ich in Deutschland stark wahrnehme, sehr, dass die Leute unheimlich so in so Schubladen denken. Also genau vom Schreibtisch, die 30 Zentimeter bis 90 Zentimeter Schreibtisch, die gehören mir und dann geht's schon der nächste. Dass man auch mal das große Ganze immer sieht, was man als Unternehmer und Unternehmerin natürlich immer im Blick hat, ne? Nicht nur so einen Teilabschnitt eines Unternehmens oder eines Geschäftsprozesses, sondern wirklich immer das große Ganze auch sieht. Und das vermisse ich so ein bisschen und das wünsche ich mir, dass die Leute da einfach mal ja ein bisschen out of the box thinking haben. Auch immer dieses so überbürokratisierte. Früher hat man einfach mal angerufen bei jemandem, ne? Und wenn es gerade nicht gepasst hat, hat der gesagt, du pass auf, ist gerade schlecht, können wir mal morgen sprechen. Alles klar, ne? So, heute, ja, also wenn Sie mir eine E-Mail schreiben, und dann können Sie mal nach einem Telefontermin anfragen und dann kann ich vielleicht dann und dann müssen wir hier und da, wo ich mir denke, meine Güte, ist das kompliziert, ja? Warum kann man nicht einfach mal oder buchen Sie sich einen Termin über Calendly oder sonst irgendwas, ne, wo ich sage, Mensch, Leute, ruft doch einfach mal an, sprecht doch mal miteinander, ne? Also das ist heute irgendwie finde ich, ein bisschen verloren gegangen. Ne? Das sieht man ja auch schon, dass man, wenn man irgendwo am Flughafen steht, an der Bushaltestelle oder sonst wo, die Leute, die Wahrscheinlichkeit, dass die sich irgendwie eine WhatsApp schicken, obwohl sie nebeneinander stehen, ist ja fast größer, als dass sie miteinander sprechen. Ja? Und da müssen die Leute, finde ich, wieder ein bisschen hin, einfach mal, und da ist auch nicht so eine Angst da, ne, so eine Hürden, die da aufgebaut werden, ja, sondern dass man einfach mal anruft und sagt, so, wenn einer sagt, du, interessiert mich nicht, aber ist in Ordnung und vielleicht habe ich noch einen Tipp für dich, okay, ist auch nicht schlimm, ne, aber dass man einfach mal versucht, mal einfach mal anläutet, mal spricht. Oder wenn ich das höre, wenn Leute irgendwie einen Job suchen und Bewerbung, ja, ich habe mal mit denen ausschreiben, also ich würde es ganz anders machen, ne, ich würde mir die Firmen angucken, die für mich in Frage kommen, die mich spannen, dann würde ich denen, ob die jetzt jemanden suchen oder nicht, einfach eine Bewerbung schreiben, ne? Oder ein lustiges Video aufnehmen, also nicht lustig, aber ein gutes Video irgendwas machen. Und ich würde doch da jetzt nicht warten, bis da irgendwelche Stellen ausgeschrieben sind, sondern ich würde sagen, pass auf, hier bin ich, das kann ich, wie kommen wir zusammen?
Ja, so einfach kann es sein. Richtig gut. Maja, ich danke dir für dieses großartige Gespräch. Unsere Abschlussfrage, und ich bin gespannt, was du sagst, ist folgende. Mal angenommen, morgen, oder ich drehe es andersrum. Also, du hättest die Möglichkeit, einen Zeitungsartikel zu veröffentlichen oder irgendwie digital oder irgendwas, auf jeden Fall, was alle Menschen erreicht. Und morgen wärst du nicht mehr da. Also es ist scheißegal, was du da jetzt raushaust. Es gibt kein Morgen für dich, aber du hast noch mal eine Botschaft für die Welt. Was würdest du ihr mitgeben? Was würdest du den Menschen sagen?
Würde den Menschen sagen, dass sie das Wichtigste wieder anfangen sollen zu leben. Und das ist einfach Empathie und Mitgefühl mit anderen. Weil das ist die Basis für unser ganzes Leben, für unser ganzes friedliches Zusammenleben. Sei das jetzt aktuell, was diese Weltkriegssituation angeht, vor der wir hier überall an vielen Stellen schweben. Empathie und Mitgefühl. Liebe, Respekt gegenüber jedem Lebewesen. Wenn wir das haben, dann haben wir keine Tiere, die misshandelt werden, dann haben wir keine Kinder, die misshandelt werden, dann haben wir keine Frauen, die abgestochen und vergewaltigt werden, dann haben wir keine Kriege und ja, all die anderen, keine Raubüberfälle, keine, ja, anderen Mobbingfälle ist auch ein großes Thema, Mobbing an Schulen. All das wäre dann weg, weil alles geht zurück auf Empathie, Respekt, Liebe.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Maja, dass du hier warst, dass du dir Zeit genommen hast bei all dem, was du immer auf dem Zettel hast. Es geht gleich für dich weiter. Danke, ja, ganz, ganz großartig. Und ich habe mich sehr gefreut. Es war super inspirierend. Wenn dir das zu Hause auch gefallen hat, dann lass uns super gerne einen Kommentar da. Wir verlinken auch alles von der Prinzessin bei
Ich
uns.
habe noch eine ganz große Bitte,
Ja,
wenn ich das noch sagen kann.
unbedingt.
Weihnachten steht vor der Tür, ja? Und ich würde mich so freuen, wenn ihr vielleicht ein Weihnachten machen würdet, wo keine Gans geopfert wird, ja, wo keine Ente auf dem Teller liegt oder kein Karpfen oder irgend sowas. Na, versucht doch einfach mal ein leckeres, tolles Weihnachtsfest zu machen, weil Weihnachten ist das Fest der Liebe, es ist kein Opferfest, ja. Und deswegen, es gibt so leckere vegane Rezepte auch zu Weihnachten, auch Weihnachtsplätzchen, die man auch zuckerfrei und vegan und ich weiß nicht, was alles machen kann. Also wie gesagt, es ist nur ein Wunsch, es muss nicht jeder teilen, diese Haltung, aber es ist vielleicht ein Wunsch, den ich mir zu Weihnachten wünsche.
Sehr schön. Genau, also du hast es gehört, wenn du der Prinzessin Maja von Hohenzollern nochmal einen riesengroßen Gefallen tun möchtest, dann probier es einfach mal aus, Weihnachten komplett vegan zu gestalten. Überrasch die Familie, überrasch dich selber und es wird einfach was richtig, richtig Schönes, also wirklich mal ein Fest der Liebe. Genauso soll es sein. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Nochmal ein riesengroßes Dankeschön an dich, liebe Maja, dass du hier warst und wir wünschen dir auf deinem Weg noch ganz, ganz viel Erfolg und unfassbar viel Reichweite für alles, was du tust. Dankeschön.
Ganz, ganz lieben Dank an dich und an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Ich wünsche Ihnen friedliche und schöne und besinnliche Feiertage. Feiern Sie mit Ihren Freunden, mit Ihrer Familie, mit allen Menschen und mit allen Tieren, die Sie lieb haben und wertschätzen.